Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Noch eine Woche, gut, ist es bis zum Play-In, aber schlauer sind wir halt irgendwie immer noch nicht. Das Chaos im Westen bleibt, also mittlerweile sind die Wolves am Strauche und die Lakers und die Pelicans pflügen. Pelicans natürlich ohne Zion, weil das ist ja klar. Konstant, allerdings eher so im ungünstigen Sinn, sind die Mavs. Und irgendwie müssen wir das Licht ins Dunkel bekommen und deshalb sitzen wir heute auch auf die ganz, ganz große Distanz gegenüber, über den großen Teich, der im Land of the Free sicherlich erst recht ungezügelte.
Ole Frerks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, bevor wir loslegen, bevor du erste Eindrücke aus den Staaten schildern kannst, muss ich dir ganz kurz sagen, weißt du, dass Dylan Brooks mir beinahe meinen Sonntag versaut hätte? Dylan Brooks, hast du es mitbekommen?
Nee, habe ich nicht mitbekommen. Was hat er gemacht?
Dylan Brooks,
war das nicht ein Blowout seitens der Buletten?
Ja, aber erst in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit ging damit los, dass die Grizzlies, natürlich die Grizzlies, weil wer sonst, halt gewissermaßen jeden Dreier getroffen haben und halt eben angeführt von Dylan Sniper Brooks. Dylan Brooks hat einfach, stand bei 4 von 6 oder so irgendwann. Und dann ist halt so der Punkt, dann fällst du halt vom Glauben ab und bist auch sonst eher schlecht gelaunt. Aber dann kam halt die zweite Halbzeit und Dog Mentality. Dank an Patrick Beverley an dieser Stelle. Und das war echt krass, wie die Bulls gespielt haben, zweite Halbzeit. Das war richtig krass.
Wenn Pat Bev und Dylan Brooks gegeneinander spielen, löschen die sich dann gegenseitig aus oder wie ist das? Prallen da irgendwie zwei Gravitationsfelder aufeinander und beide sind dann am Ende ganz zahm?
Ich überlege, es hat tatsächlich nicht so wahnsinnig viel gegeben irgendwie. Also es hielt sich tatsächlich, glaube ich, in Grenzen. Also auch so der Clash blieb irgendwie so ein bisschen aus. Es gab irgendwie eine Situation, es war irgendwie ganz anders, als eigentlich Jaren Jackson ausgefoult hatte und es auch so aussah, als sei es zurecht gewesen. Dann hat halt Taylor Jenkins gechallenged, weil normal, machst du ja, musst du ja probieren. Und dann auf einmal so, ja, okay, nee, doch nicht. Und es gab halt 5 Wiederholungen. Gut, ich habe im Bullsfeed geschaut, aber die haben auch gesagt, okay, klar, Kontakt irgendwie am Arm von DeRozan. War irgendwie alles klar, nee, okay, doch nicht. Und dann hat, glaube ich, stimmt, da war mein Sonntag dann auch mal kurz davor versaut zu werden, weil dann hat nämlich kurz da, also gab es halt Jumpball anstatt 2 Freiwürfe. Den hat Jaren Jackson gewonnen, weil größter Typ auf dem Feld. Und dann hat, glaube ich, kurz danach einen Dreier getroffen, nochmal irgendwie vorne 2 Punkte gemacht. Und ich dachte mir so, hey Freunde, hallo. Aber die Bulette lässt sich die Butter nicht vom Brot nehmen, sondern.
Nee, im Saisonendsport, also wenn Platz 10 oder sogar Platz 9 greifbar sind, dann sind die Bulls auf einmal richtig da.
Dann sind sie richtig da. Sie haben wirklich krass verteidigt, muss man sagen. Also es gab so eine Sequenz, da haben sie, glaube ich, in, weiß ich nicht, 5 Angriffen ist vielleicht übertrieben, aber in halt mehreren Angriffen hintereinander halt immer den Turnover erzwungen. Also ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob man in Boston oder Milwaukee zittert mittlerweile. Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung.
Ich nehme es an.
Also ich als ihr Anwalt würde es ihnen empfehlen. aber viel interessanter. Wie lässt sich denn an in den USA? Wir nehmen ja Dienstag auf. Das heißt, du hast quasi noch kein Spielbericht oder Hallenbericht. Ja. Der würde erst Mittwoch folgen, ne?
Genau. Ich gehe heute Abend dann zu Sixers Celtics. Bin mal gespannt, ob alle dabei sind. Fände ich ganz cool. Also es wird sich ja wahrscheinlich am Tabellenstand nicht mehr viel verändern, aber das heißt auch, dass die beiden Teams wahrscheinlich in der zweiten Runde aufeinandertreffen und insofern ist es doch durchaus eigentlich ein ganz interessantes Duell. Also ich freue mich drauf und ansonsten läuft's. Also wir haben hier halt diesen Tornado, beziehungsweise diese Tornados von ein paar Tagen auch mitbekommen, aber gut überstanden. Also das war in anderen Regionen auf jeden Fall wesentlich krasser. Ansonsten muss ich sagen, ist es schön. Also auch gerade hier, wo meine Schwiegereltern wohnen, so ein bisschen draußen, sehr, sehr, sehr viel Natur. Hier laufen teilweise Rehe durch den Garten und Hasen. Das findet mein Sohn natürlich überragend. Ja. Insofern läuft eigentlich alles ganz gut.
Das klingt gut. Und Tornado in sicherer Distanz vorbeigepflügt bei euch? Oder
hast du? Also hier war halt einfach nur sehr viel Wind und sehr viel Regen und ein bisschen Gewitter.
Okay.
Naja, also was für Ausmaße das dann hatte, haben wir auch erst am nächsten Tag dann in den Nachrichten gesehen.
Okay. Ja, gut. Basketball, natürlich heute Abend. Ich weiß nicht, die Celtics können ja theoretisch noch den First Seed bekommen. Meinst du, ist es so, es sind ja zwei hinter Milwaukee, ich glaube, den Tiebreaker haben sie, oder?
Ich glaube, ja, haben sie, glaube ich, aber es sind halt nicht mehr so viele Spiele, ne?
Ja, 4 haben sie, oder 4 sind es noch, das heißt, ja.
Es ist relativ unwahrscheinlich, nicht unmöglich, aber ziemlich unwahrscheinlich, glaube ich.
Ja, ich meine, die Bucks spielen noch gegen Chicago, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Also von daher kannst du da schon mal eine Niederlage einkalkulieren.
Ja.
Safe. Und dann, weißt du, weil möglich wäre es. Wichtig wäre vor allem, dass Embiid spielt. Was wiederum uns zu dem führt, was wir heute eigentlich besprechen wollen. Wir wollen ja heute über die Awards sprechen. Und da dürfte Joel Embiid durchaus Erwähnung finden. Ob er denn bei uns oder bei dir oder bei mir einen Award bekommt, muss man natürlich dann sehen. Ganz kurz aber, die Konstellation im Westen ist halt schon sensationell. Also hast du ja mittlerweile die Warriors, Clippers, Lakers und Pelicans alle mit 38 Niederlagen. Warriors ja. Und Clippers haben ein Spiel mehr, deswegen einen Sieg mehr. Vier Spiele haben Warriors und Clippers noch. Nee, drei haben Warriors und Clippers noch. Vier haben Lakers und Pelicans noch. Das Ding ist, auf Platz 4 ist ja Phoenix. Relativ klar. Also wird es wahrscheinlich nach oben, nach unten. Ist eher unwahrscheinlich, dass da noch groß was passiert.
Ja, nach oben kann schon, glaube ich, nichts mehr passieren. Ne? Ja, nach unten auch sehr, sehr unwahrscheinlich.
Sehr, sehr unwahrscheinlich, genau. Das heißt, Phoenix ist so relativ, relativ fix. Anstelle dieser vier Teams, wäre jetzt dein Plan zu schauen, dass du irgendwie noch diesen Five-Spot bekommst, damit du Phoenix so am Anfang ihrer eventuellen Herrlichkeit triffst? Oder möchtest du dem eigentlich eher aus dem Weg gehen? Und dann, gut, du läufst natürlich auch immer noch Gefahr, wenn du nach unten irgendwie kalkulierst, dass du ins Play-In rutschst. Also, wie wäre dein Ansatz so?
Ich glaube, eigentlich spricht schon was dafür, dass das nicht schlecht wäre, die Suns halt früh zu erwischen. Also auch wenn sie mit KD im Lineup, glaube ich, nach wie vor kein Spiel verloren haben. Es kann sich natürlich ändern, bis diese Folge erscheint morgen, aber bisher ist es, soweit ich weiß, so. Ich glaube, ich meine, gut, gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, in der zweiten Runde ist dann schon wieder Chris Paul verletzt und Kevin Durant vielleicht auch. Vielleicht ist dann das Timing besser, aber ich habe das Gefühl.
Aber LeBron oder Davis wahrscheinlich auch, also von daher ist es ja egal.
Ja, da hast du recht. So bei den Clippers ist dann vielleicht George zurück, aber wahrscheinlich auch nicht. Ach, irgendwie glaube ich, dass man meistens, wenn man so diese Sachen, wenn man so das mit dem Taktieren versucht, dass das oft eher nach hinten losgeht. Deswegen würde ich, glaube ich, anstelle der Teams irgendwie versuchen, einfach in einem guten Rhythmus reinzukommen, das Play-In zu vermeiden. Und wenn es dann in der ersten Runde gegen Phoenix geht, dann ist das vielleicht bitter, weil das dann in Bestbesetzung vielleicht der Favorit ist. Aber gleichzeitig, irgendwann muss man die ja wahrscheinlich besiegen.
Ja.
Und wie gesagt, man kann darauf spekulieren, dass irgendwann dann auch schon wieder Leute bei denen verletzt sind, weil die Wahrscheinlichkeit nicht ganz gering ist. Aber damit zu kalkulieren, ist halt auch irgendwie Quatsch. Deswegen würde ich, glaube ich, eher sagen, ja, Spiele gewinnen, guten Rhythmus finden, nicht ins Play-In gehen, weil man dann extra Spiele hat. Dann hat man ein paar Tage, um sich auszuruhen und dann volle Kraft voraus.
Ja, und ich glaube, was du sagst mit Rhythmus, ist vielleicht einfach so ein entscheidender Faktor. Die Probleme im Westen rühren ja auch daher, dass die wenigsten Teams bis jetzt irgendwie einen Rhythmus gefunden haben. Und gerade so die, also Clippers.
Ja, auch gerade diese Teams, ne? Das sind ja alles die Teams mit irgendwie, wo man vor der Saison vielleicht dachte, die haben mit das größte Potenzial, jetzt mal abgesehen von Denver, die natürlich ganz oben stehen. Aber so aus der Range, Phoenix, Clippers, Warriors, Lakers. Gut, die Lakers kann man da ausklammern, aber die anderen drei, da dachte man schon vor der Saison, das können eigentlich so die Top-Contender sein, mehr oder weniger. Ja.
Gut, Pelicans natürlich mit der Zion-Verletzung hat der ganzen Geschichte so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, aber
die klammere ich da eigentlich auch fast ein bisschen aus, um echt zu sein.
Genau, aber sonst, ja, also es ist halt Warriors jetzt mit Wiggins, der eventuell demnächst zurückkommt oder der jetzt zum Team stoßen soll und dann vielleicht bald sein Comeback gibt, sich auch fit gehalten haben soll. Also von daher, ich bin sehr gespannt. Hast du, ich meine, du tippst ja mega ungern, aber ich frage dich jetzt trotzdem. Was glaubst du, wer muss am Ende ins Play-In, wer... Also jetzt nicht genau die Seedings, aber wer muss ins Play-In und wer qualifiziert sich direkt von den vier?
Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach so bleibt wie jetzt gerade. Aber es ist tatsächlich schwer, das zu tippen, weil heute Nacht spielen die ja alle. Weißt? Ja. Und dann, beziehungsweise hier heute Abend und dann kommt morgen die Folge raus und dann hört man sich schon wieder blöd an. Deswegen sage ich einfach mal, es wird nichts passieren. Aber am Ende werden 6 Teams direkt in die Playoffs kommen und 4 Teams sind im Play-In.
Und so zerbröselt der Keks nochmal.
Ganz genau. So und nicht anders.
So und nicht anders. Ja, dann lass mal, weil wir müssen ja schnell durchkommen. Wir haben ja einiges zu besprechen. Lass direkt zu den Awards gehen. Und jetzt ist die Frage, ob wir den MVP direkt zum Anfang abhaken wollen. Ob wir uns den Höhepunkt, ist es überhaupt noch ein Höhepunkt, nachdem wir gefühlt die ganze Saison immer wieder drüber sprechen, bis zum Ende aufheben wollen? Ich glaube, wir haben eigentlich immer einen Anfang gepackt, oder?
Ich kann es dir nicht sagen. Mir ist es Wumpe, du darfst es entscheiden.
Ja, dann lass gleich machen, weil ich glaube, wir haben ja unser beider Positionen und natürlich schwimmen die so ein bisschen hin und her, also im Verlaufe der Saison. Und dann, es passieren ja auch Dinge, die durchaus Einfluss nehmen, beziehungsweise Einfluss nehmen sollten. Deshalb wäre jetzt meine Frage, hat sich, seit wir das letzte Mal geredet haben, wir haben ja auch letzte Woche in der Folge, als wir unsere All-NBA-Teams benannt haben, haben wir natürlich auch zwangsweise die MVP-Diskussion so ein bisschen geführt, weil selbe Position und entsprechend würden wir den MVP auch ins First Team packen. Hat sich denn irgendwas groß verändert? Bleibst du bei deinem Jokic-Pick? Nimmst du Giannis mit rein? Ist Embiid näher dran an Jokic? Hat Embiid Jokic überholt? Hat Jokic sich noch ein bisschen abgesetzt für dich? Wie ist der Stand, Herr Frerks?
Ja, der Stand ist, dass ich gestern, als ich das vorbereitet habe, auch wieder irgendwie sehr viel hin und her überlegt habe. Ich habe geguckt, ob ich doch noch mal einen stärkeren Case für Giannis finde, der, also ich habe das ja schon öfter gesagt, ich finde das immer ein bisschen komisch, dass das häufig so als Zweikampf dargestellt wird. Mhm. Das hat mich letzte Saison auch schon komplett verwirrt. Also da war Giannis für mich auch Platz 2 und nicht Platz 3. Ja, da habe ich ihn sogar noch vor Embiid gehabt. Und ja. Von daher, ich finde, er gehört schon da auch mit rein, aber ich habe es nicht so richtig hinbekommen, den Case für ihn zu machen, dass er vor den beiden anderen stehen muss. Also ich finde, er ist der beste Verteidiger aus dem Trio, so jedenfalls Day-to-Day. Embiid hat natürlich auch ein unfassbar hohes defensives Ceiling. Aber ich würde sagen, dass der im Vergleich zu Giannis sich wahrscheinlich insgesamt ein paar mehr Pausen nimmt defensiv, was auch voll okay ist. Giannis spielt halt weniger als die anderen, also steht kürzer auf dem Feld. Ich glaube, aus diesem Trio ist er der schwächste Offensivspieler. Wobei man da natürlich auch sagen muss, dass er auf einem sehr, sehr hohen Niveau, wenn man ihn irgendwie da als schwachen Offensivspieler bezeichnet, wenn man es auf pro 36 Minuten normiert, scoret er sogar ein bisschen mehr als Embiid, was ich auch interessant finde. Spielt aber am wenigsten, ist auch auf jeden Fall, was die Effizienz angeht, relativ klar hinter den beiden anderen. Dafür ist er der beste Spieler overall, meiner Meinung nach, ist auch der beste Spieler vom Team mit der besten Bilanz und ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, wenn seine Saison um 1% besser wäre, dann wäre er wahrscheinlich mein MVP, also so individuell, aber ich weiß, für mich landet er jetzt auf Platz 3. Also ich bin nicht dazu gekommen, ihn vor die anderen beiden zu setzen. Und was bei denen ist es für mich eigentlich genauso wie letzte Woche geblieben. Ich habe jetzt nicht irgendwas Entscheidendes, also noch eine entscheidende Erkenntnis dazu gewonnen, die jetzt an meiner Position was verändert. Deswegen bin ich dabei gelandet, dass Jokic weiterhin auf Platz 1 ist. Also einfach, weil er ist aus diesem Trio klar der schwächste Verteidiger, aber auch mit meiner Meinung nach relativ solidem Abstand der beste Offensivspieler. Ich glaube, dass er insgesamt seinem Team wahrscheinlich am meisten Value gegeben hat. Und ich habe es ja vor einer Weile auch schon mal gesagt, dass ich glaube, wenn er nicht die beiden MVP-Awards davor auch schon gewonnen hätte, dass es vielleicht nicht ganz so eine enge Debatte wäre, wie es jetzt ist. Weil natürlich ist es auch irgendwo ein Argument, dass Leute sagen, ja, hier, klar, Embiid, der hat es noch nie gewonnen, der ist jetzt mal an der Reihe. Und ich finde das auch okay. Also wenn jemand sagt, das ist für ihn ausschlaggebend, dann passt das schon. Aber ich glaube, wenn man jetzt ganz neutral rangehen würde, dann wäre es vielleicht ein bisschen deutlicher pro Jokic. Und wie gesagt, ich hab viel überlegt, aber wenn ich versuche, da so objektiv wie möglich ranzugehen, dann lande ich halt doch irgendwie immer wieder bei ihm. Mhm. Deswegen ist er ja Platz 1, dann Embiid, dann Giannis, dann Tatum. Und bei Platz 5 auf dem Ballot bin ich dann schon wieder so ein bisschen lost, muss ich sagen. Also ich kann immer sagen, welche Namen ich da aufgeschrieben habe. Da stehen Curry, SGA, Sabonis, Fox und Jimmy Butler. Ich würde gerne Fox und Sabonis einfach zusammennehmen, so als Co-MVP-Fünfter, aber wahrscheinlich ist es Curry in Wirklichkeit.
Wahrscheinlich.
Wie sieht diese 5 aus?
Wir haben ja letzte Woche die Games-Play-Diskussion haben wir intensiv geführt, so im Rahmen der All-NBA-Teams. Ist es für dich in dem Fall jetzt kein Faktor, dass du sagst, also gut, ich meine, es ist ja auch nur das Ballot und am Ende, ob er jetzt, also wird jetzt keiner mehr in ein paar Jahren drüber sprechen, groß, dass Steph Curry halt noch Platz 5 gemacht hat oder so, aber ist es für dich so, damit ist es nicht so ausschlaggebend wie jetzt ein All-NBA-Team, würde ich sagen. Ist es für dich jetzt in dem Fall so mit den Spielen, die er mittlerweile gespielt hat, okay, einfach, dass er dann zum Beispiel vor deinem großen Freund Shay irgendwie landet, also der jetzt natürlich die Thunder nicht direkt auf den Playoff-Platz geführt hat, aber immerhin Platz 10 playen, sieht ganz gut aus. In dem Fall dann schlecht für die Mavs. Ist es für dich so ein Faktor, wäre es für dich ein Faktor zu sagen? Wir haben letzte Woche haben wir auch drüber gesprochen, du hattest Jay im First Team.
Ja, und da bin ich mittlerweile auch noch wieder ein bisschen ins Rätseln gekommen. Also, weil für mich sind es halt drei Kandidaten mit Curry, Doncic und Jay, so für die First Team Guards. Und irgendwie hätte ich am meisten Lust, Luca da rauszunehmen.
Warum?
Ach, naja, weil, also.
Meinst du, Teamerfolg ist nicht so gegeben?
Teamerfolg ist, aber ja, ist ja bei Shay jetzt auch nicht, die haben ein Spiel mehr gewonnen.
Ja gut, aber das eine ist ja so ein bisschen, kannst du sagen, was die Erwartungshaltung angeht, das eine ist vielleicht überperformt, in Anführungszeichen.
Uns nee, das stimmt, aber wenn wir fair rangehen wollen, dann muss man ja sagen, dann ist die Erwartungshaltung eigentlich egal, weil es geht ja nur darum, was hat jemand irgendwie geleistet. Und da würde ich halt sagen.
Aber schon ja auch im Kontext dessen, also in seinem im Kontext seines Teams, also quasi mit den Mitspielern, die er hat. Also kein Lukas Länder oder so, einfach nur so vom. Sind für dich, oder ganz ehrlich, sind die Mavs für dich ein besseres Team als OKC oder ist OKC ein besseres Team? Rund, also abgesehen von den beiden Stars jetzt, ein besseres Team? Oder wen würdest du stärker einschätzen, sagen wir es mal so?
Das ist gar nicht mal so leicht zu beantworten. Weil ich finde, die Mavs, die haben offensiv natürlich ein höheres Ceiling, aber sind halt, finde ich, extrem unrund zusammengestellt. Und die Thunder, die sind halt extrem jung und normalerweise führt das nicht unbedingt dazu, dass Teams irgendwie besonders erfolgreich spielen. Aber ich habe das Gefühl, die spielen mit einem etwas anderen Spirit so insgesamt und die haben halt eher überperformt und die Mavs haben eher unterperformt. Also das würde ich auf jeden Fall so festhalten. OKC hat halt quasi keine Bigs. Das ändert sich dann nächste Saison, wenn Chat dabei ist. Aber ansonsten ist das schon, finde ich, ein etwas kohärenteres Team als die Mavs. Aber wie gesagt, gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass die Mavs die enttäuschendere Spielzeit hinlegen. Aber die Frage ist halt einfach, was in dem Fall, was machen die Leute individuell? Und da würde ich halt auch sagen, Doncic ist offensiv natürlich ein absolutes Powerhouse. Also auch der wahrscheinlich so abgesehen von, ja, wobei, nee, ganz so weit oben habe ich ihn nicht, weil Curry meiner Meinung nach zum Beispiel besser ist, aber er ist wahrscheinlich so das Workhorse schlechthin, also der Spieler, der irgendwie am meisten schultern muss insgesamt, der das ja auch macht und so. Und offensiv liefert er ja absolut ab. Es ist dann natürlich immer so ein bisschen die Frage, inwieweit Leute die offenen Würfe, die er herausspielt, dann verwerten und wie die Offense so insgesamt aussieht. Ich meine, da habe ich ja auch schon oft gesagt, dass mir das rein geschmacklich nicht wirklich gefällt, aber es ist gleichzeitig natürlich irgendwie für ihn schon erfolgreich und die Offense ist ja insgesamt auch nicht das Problem, aber gleichzeitig ist er halt meiner Meinung nach auch ein viel schlechterer Verteidiger als Shay, so zum Beispiel. Und auch Curry macht im Teamverbund defensiv einen viel besseren Eindruck als Doncic, der halt echt, finde ich, in dieser Saison eher Rückschritte gemacht hat. Und da kann man natürlich dann trotzdem auch wieder überlegen, ob man ihn da bestraft im Sinne von, dass er halt rausfliegt aus dem First Team. Ich weiß nicht, ob das zu revolutionär ist oder zu anti, aber also ich bin mir da irgendwie immer noch nicht hundertprozentig sicher, aber also ich habe ihn halt deswegen auf jeden Fall vom MVP-Ballot runtergenommen, also aus der Top 5, weil ich finde, wenn du halt einen klar Losing Record hast und klar, offensiv bist du super, aber defensiv halt auch irgendwie ja, einer der schwächeren und desinteressierteren Verteidiger der Liga, da muss man da halt, finde ich, schon Abstriche machen. Also ich finde, man kann als MVP-Kandidat schon defensiv herausgefordert sein und da halt nicht elitär sein, wenn du halt dafür offensiv unfassbar gut ablieferst, aber das ist halt bei ihm schon häufig eher ein bisschen mehr Arbeitsverweigerung und das ist halt schon, finde ich, ein bisschen größeres Problem.
Gerade mal sehr plakativ, wenn er sich nach jedem Drive oder nach vielen Drives beschwert und einfach vorne stehen bleibt, wenn es nicht passt. Und
dann halt ja, das ist halt echt ein legitimes Problem, wenn du dein Team dann ständig in Unterzahl irgendwie verteidigen lässt, gerade in Transition, wo es eh schwieriger ist zu verteidigen.
Ja, genau. Ich meine, im Endeffekt, aber ich meine, wir werden ja später nochmal ganz kurz über die All-NBA-Teams sprechen. Aber also, wenn du, siehst du es jetzt für dich so, klar, es sind dann zwei unterschiedliche Awards quasi, aber siehst du es für dich so, wenn du Luca vom MVP-Ballot sozusagen nimmst und Shay und Curry nicht, dass dann eigentlich das auch die beiden First-Team-Guards sein sollten?
Ich finde, es ist immer noch ein bisschen unterschiedlich, weil All-NBA für mich ein bisschen individueller ist und MVP ein bisschen mehr an Team-Performance angeglichen. Ja. Weshalb ich auch tatsächlich überlegt habe, Butler auf Platz 5 zu setzen im MVP-Ballot, weil der halt schon auch wirklich sehr krass abgeliefert hat für sein Team. Aber sein Team ist halt auch einfach nicht besonders gut und auch eher enttäuschend, so wenn man die, die Preseason-Erwartungen so gesehen hat. Deswegen bin ich einfach nach wie vor nicht wahnsinnig zufrieden mit dem MVP-Ballot. Aber ich glaube, ich würde jetzt einfach Curry draufpacken. Und ja, bei den All-NBA-Teams wahrscheinlich bleibe ich trotzdem bei Doncic und pack Curry dazu und Shea wandert ins Second Team.
Ja, kann ich dir grüßen. Also ich würde, glaube ich, mit Curry habe ich jetzt auch keine Schwierigkeiten. Einfach auch, weil er ja eigentlich schon noch der beste Spieler jetzt aus den genannten ist, die jetzt auf Platz 5 in Frage kommen. Tatum an 4 passt auch für mich. Giannis an 3 auch. Ich meine, ja, ich bin ja größtenteils eher irgendwie Team Embiid gewesen, aber weil für mich ist die defensive Komponente, ich meine, du kannst den Center natürlich, ich meine, es gibt auch vor Embiid natürlich Momente, in denen er jetzt nicht so wahnsinnig toll aussieht, wenn sie ihn jetzt rausziehen oder wie du auch sagst, er verteilt jetzt natürlich auch manchmal nicht immer mit dem ganz großen Einsatz, aber er ist halt grundsätzlich einfach, würde ich sagen, weniger Minusverteidiger als jetzt Jokic. Und ja, ich glaube auch, ich halte Jokic auch für den besseren Offensivspieler, definitiv auch für den in dem Fall dann wertvolleren. Es ist dann halt auch immer so ein bisschen, ja, für mich verschwimmen die Grenzen dann zwischen Team-Setup und dann aber halt Fixpunkt-Spielertyp, der natürlich dann auch das Team-Setup irgendwie groß beeinflusst, weil du hast ja im Prinzip, das hatten wir ja mit LeBron schon, es gibt ja immer Spieler, die den Ball, die halt einfach dieses Offensivsystem für sich sind sozusagen und damit natürlich steigt damit deren Wert für das Team, weil sobald du das System rausnimmst im Prinzip, also den jeweiligen Spieler, hast du ja dann auch plötzlich, musst du ja was ganz anderes machen, als du vorher gemacht hast, wohingegen, wenn dein Superstar einfach eine Komponente des Systems ist sozusagen, wenn es noch verständlich ist, dann kannst du ihn vielleicht leicht ersetzen und kannst natürlich argumentieren, dass dann der Wert insgesamt geringer ist. Also, aber es ist dann die Frage, bestrafst du das dann, weil einfach es ein anderes Setup ist, weil auch ein anderer Spielertyp ist, oder belohnst du es, dass du sagst, hey, es ist gar nicht so schlecht, wenn du ein Team um einen Star so aufbauen kannst, dass es auch teilweise ohne ihn funktionieren kann. Vielleicht ein bisschen paradox. Das ist jetzt gerade, dass es nicht genauso gut funktionieren kann, aber dass es ohne ihn überleben kann. Sagen wir es mal so. Weil deswegen wäre so, diese On-Off-Number sind immer so ein bisschen so ein Ding. Also für mich
so, persönlich. Auf die schaue ich mittlerweile gar nicht mehr
so. Ja, genau, wirklich. Aber es ist für mich immer so ein bisschen so ein Zweischneidiges, wenn so sagen, ja, man nimmt ihn raus. Ja, es ist natürlich so, aber auf was liegt dem zugrunde? Aber.
Das Argument würde ich gerade tatsächlich gar nicht groß machen, weil, also ich würde halt eher sagen, wenn Jokic spielt, dann haben die Nuggets irgendwie ein Offensivrating von über 130. Da ist es gar nicht so wichtig, was sie tun. Also in dem Fall argumentiere ich jetzt nicht dafür, was sie tun, wenn er nicht spielt, sondern eigentlich nur für die Zeit, wo er spielt. Und da ist halt der offensive Impact meiner Meinung nach kaum zu vergleichen. Und ich würde sagen, halt, also wenn wir jetzt auf die Offense schauen, natürlich, ich stimme dir zu, Embiid ist defensiv besser und an seinen besten Tagen viel, viel besser und auch so gut wie Jokic nie sein könnte defensiv. Also da gibt es kein Gegenargument von mir. Aber ich glaube, so was dieses Offensive angeht und auch so durch verschiedene Rollen gehen. Ich glaube, Jokic könnte die Rolle von Embiid spielen, wenn er müsste. Und Embiid könnte aber, glaube ich, nicht die Rolle von Jokic spielen, weißt du? Und das ist jetzt kein finales Argument irgendwie im MVP-Rennen. Aber ich glaube halt, Embiid ist ja schon auch ein System für sich. So, das ist ja schon.
Er hat trotzdem mit James Harden einen sehr dominanten Spieler neben sich. Er leitet nicht so sehr das Spiel ein und schließt dann gleichzeitig ab, wie es jetzt Jokic tut. Also einfach, weil Jokic natürlich in seiner Position einzigartig ist. Auch wenn Jokic weniger scoren muss, weniger scoren muss, wie du sagst, er könnte mehr scoren. Aber so dieses Setup auch mit Murray, dass Jokic halt quasi der Organisator des Spiels ist, Embiid ist ja nicht der Organisator, das meine ich. Da hast du, glaube ich, noch ein bisschen, auch wenn sich das, die, ja, es ist halt irgendwie parallel, weil er ist vielleicht nicht durch sein Passing organisiert, aber so, wie sich das Spiel um ihn herum aufbaut, organisiert das ja auch auf seine Art durch seine Präsenz. Aber weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Also er dribbelt den Ball jetzt nicht unbedingt nach vorne und sagt dann die Pick and Rolls an, beispielsweise. So, das,
genau, oder genau.
Das
oder,
er ist mehr, er ist mehr halt der Finisher.
Ja, genau.
Shoutout Lauri.
Genau. Immer notwendig und passend und überhaupt.
Ja, aber also ja, für mich ist es irgendwie auch in diesem Jahr wieder so, es gibt, oder in diesem Jahr eigentlich noch mehr als in den letzten Jahren, es gibt nicht wirklich eine falsche Entscheidung. Ja. Wenn mir jemand sagt, du machst es dir zu kompliziert, Giannis ist der beste Spieler, Giannis ist der MVP, würde ich jetzt auch nicht sagen, du bist verrückt. Also auf keinen Fall, sondern würde ich sagen, ja, naja, du hast schon irgendwie recht, ist schon okay, passt schon. Also ja, ich finde, da oben machst du eigentlich nicht viel falsch.
Deshalb ist es ja auch eigentlich so paradox, dass die Diskussionen jedes Jahr gefühlt leidenschaftlicher werden, im Endeffekt, oder halt so, wo du sagst, also, und sich dann irgendwann in Lager einteilt und man überhaupt nicht mehr zusammenfindet. Und im Endeffekt, der Satz, der wiederholt sich gefühlt, finde ich auch jetzt bei uns, auch bei mir jedes Jahr wieder. Ich meine, es gibt halt mehrere gute Kandidaten. Also, keine Ahnung, auch wenn ich an Harden Westbrook damals zurückdenke. Es ist nun mal so, dass die Dichte in der Spitze so mittlerweile so groß ist, dass es fast unlogisch wäre, fast komplizierter ist, dass da wirklich ein ganz, ganz klarer Kandidat ist, weil es einfach so viele gute Spieler gibt. Und dann finde ich es auch okay, wenn man sich nicht einig wird, weil, habe ich auch schon mal gesagt, es ist halt dann doch bei allen Zahlen, die zur Verfügung stehen, bei allem, was man guckt, bei allem Bestreben, es so objektiv wie möglich zu machen, am Ende sind es halt doch noch subjektive Eindrücke, beziehungsweise ist es subjektiv, was stelle ich mehr heraus? Oder was ist mir persönlich wichtiger? Und wie gesagt, ich habe auch letzte Woche schon gesagt, für mich ist halt dieses Ding, was du vorhin auch angesprochen hast, Embiid hat es noch nicht gewonnen, war so nah dran und ist dieses Jahr wieder so nah dran, ist wieder so eine Entweder-Oder-Entscheidung. Ist für mich auch ausschlaggebend, mal zu sagen, okay, dann ne, gebe ich vielleicht ihm eher so ein Nicken als jetzt Jokic. Auch wenn es jetzt natürlich nichts Handfestes ist in dem Sinne.
Ich werde dich dafür nicht verteufeln. Diesmal nicht.
Mal schauen, wie es beim nächsten aussieht. Und ja, damit können wir weiterziehen. Und nachdem ich jetzt gesagt habe, wir fangen mit dem MVP an, sagst du mir, womit wir weitermachen?
Sechs Moi.
Aha. Who you got?
Ich habe Malcolm Brogdon da vorne.
Homer-Tipp oder was?
Ja, absolut. Ja. Also ich finde, es gibt eigentlich zwei richtig gute Kandidaten. Der zweite ist Emmanuel Quickley, das ist bei mir dann Platz zwei, der defensiv echt auch eine verdammt starke Saison spielt. Also wenn man sich bei ihm so diese On-Off-Ratings anguckt, ist es völlig verrückt. Also da sind die Knicks eigentlich mit ihm quasi ein absolutes Bollwerk. Und Jalen Brunson ist so, was defensives On-Off angeht, somit der schlechteste Spieler der Liga. Also jedenfalls bei den Guards ganz weit vorne. Ich glaube, das ist da hat da auch ein bisschen Shooting-Luck schon, spielt da schon eine gewisse Rolle. Aber also Quickley ist halt auch wirklich sehr gut defensiv. Gerade wie er irgendwie um Screens kommt. Ich finde, er hat sich da auch wirklich extrem verbessert und hat da auf jeden Fall einen sehr positiven Impact. Und er ist auch offensiv auf jeden Fall effizienter geworden. Aber es ist eigentlich kein Vergleich zu Brogdon, der die Liga lange bei der Dreierquote angeführt hat. Ich habe jetzt gerade gar nicht im Kopf, ob er immer noch auf Platz 1 steht, aber er ist auf jeden Fall sehr weit vorne dabei. Und Brogdon ist halt, finde ich, der ist jetzt nicht flashy, aber er ist halt, also er hat jetzt auch zum Beispiel nicht solche krassen Ausreißer nach oben wie jetzt jemand wie Malik Monk oder so, über den ich auch kurz nachgedacht hatte. Mhm. Ich habe ihn auf Platz 3 gesetzt, aber ab da ist es, finde ich, auch nicht mehr ganz so wichtig. Also eigentlich sind es zwei richtig gute Kandidaten. Aber ich finde, Brogdon ist halt einfach so ein konstant guter Spieler, der halt einfach bei den Celtics dann irgendwie reinkommt, oft auch ein bisschen Ruhe reinbringt, der irgendwie immer genau weiß, wie er zu seinen Spots kommt, der offensiv extrem wenig falsch macht und der ja defensiv auch wirklich nicht schlecht ist. Also wenn wir jetzt hier so die Debatte hätten, Quickley defensiv klar, positiver Impact und der andere ist so ein klassischer Six-Man-Gunner, der überhaupt nicht verteidigt, dann hätte man auch sagen können, packe ich Quickley auf die Eins, aber das ist ja bei Brogdon wirklich nicht der Fall. Also der ist ja defensiv auch absolut solide, mindestens. Und insofern ist er da mein Pick für die Nummer Eins. Und sonst habe ich auf dem Ballot noch Powell und Portis stehen. Aber ja, wie gesagt, da ist es dann auch nicht mehr ganz so, ganz so entscheidend. Ich hatte auch noch irgendwie 10 weitere Namen, über die ich kurz nachgedacht hatte, aber wo ich jetzt auch bei keinem einen allzu leidenschaftlichen Case für machen kann. Also wie sieht es bei dir denn oben aus?
Ich habe Quickly tatsächlich vorne, was halt da so ein bisschen so eine Überlegung dann ist, ist irgendwie, okay, er hat ja auch einige Spiele als Starter gemacht und hat so diese, also einige seiner Scoring-Outbursts dann auch als Starter gehabt, die natürlich dann nie schaden bei so einem Sixth Man of the Year Case, wenn du.
Die aber eigentlich keine Rolle spielen sollten, finde ich.
Ja, sollten, ja klar, aber es wir sollten auch in Sachen Klimaschutz schon weiter sein und sind
das erste Thema im Vergleich.
Aber sollte keine Rolle spielen, aber ja, und wie gesagt, sie sind als Starter, passiert deswegen vielleicht noch mehr, aber es ist ja, vielleicht ist er für mich dann tatsächlich aber auch so ein bisschen so dieser Prototyp des Sixth Man. Vielleicht spielen auch mit rein, dass das Brockton halt vielleicht weniger flashy ist, aber die defensive Komponente plus dieser Boost, den er von der Bank bringen kann, ist, glaube ich, was ich für mich jetzt für den Sixth Man sehr, sehr interessant ist. Also ich meine, wenn die Saison jetzt noch 10 Wochen gehen würde, ist Coby White, vielleicht wäre Coby White auch bald in der Verlosung, wenn er so spielt gegen Memphis. Weil er nämlich genau das bringt und Bälle klaut und so. Nein, aber ich habe Quickly deshalb vorne. Finde aber Brockton genauso guten Kandidat. Und bei Monk habe ich schon auch vielleicht intensiver über Monk nachgedacht als du, weil er halt neben eben nicht nur dieses Scoring-Ding und halt klar defensiv nicht so gut wie die anderen beiden, aber halt so dieses Playmaking-Ding da irgendwie mit reinbringt und halt da echt teilweise echt überraschend gut orchestriert, weil es ja jetzt bis jetzt nicht so in seinem Portfolio stand. Aber jetzt, so dieses Jahr, finde ich, hat er da echt irgendwie so nicht nur Pässe gespielt, sondern hat auch wirklich so ein bisschen seine Mitspieler eingesetzt und dann auch seine Assist-Zahlen sind ja relativ nach oben gegangen. Also klar, es sind nur Assist-Zahlen, aber so grundsätzlich. Also wenn man so sieht, wie er dann teilweise spielt und wie du sagst, es sind dann teilweise auch Ausschläge dabei und das ist halt, was ist dann so der Floor sozusagen. Aber ja, also Monk hatte ich noch mit drin, habe ich jetzt auf 3. Portis habe ich auch mit drin, weil Portis halt, ja, Bobbele und Bobbele spielt eine sehr, also diese Vielseitigkeit, die er halt von der Bank bringt als Big, kann Korb näher rebounding, kann so ein bisschen rausziehen, hat so, ne, ist halt die Verlässlichkeit. Ja, so.
Ja, ich hätte Monk auch gerne, am liebsten hätte ich ihn auf die 1 gesetzt, weil es gibt, glaube ich, keinen Bankspieler, dem ich an seinen guten Tagen lieber zuschaue, so einfach, weil der schon extrem explosiv ist und auch, also grundsätzlich halt dieses Tempo, mit dem die Kings dann häufig spielen und also auch so dieser Burst, den er dann nochmal bringt, wenn er reinkommt, das schaue ich mir schon auch extrem gerne an. Ich glaube, was hier, also der Kontrast zwischen ihm und Brockton, was so die Konstanz angeht, ist halt massiv, ne? Und bei Monk an seinen schlechten Tagen nimmst du ihn eigentlich kaum wahr oder halt nur durch deinen Bricks. An seinen guten Tagen nimmst du ihn extrem wahr und dann könnte man auch denken, okay, der ist schon auch wirklich ein massiver Grund dafür, dass das Sacramento offensiv so gut ist. Und also ich finde auch, dass der insgesamt eine echt sehr gute Saison spielt, aber die Schwankungen sind halt einfach viel, viel größer.
Ja, würde ich mitgehen.
Ich möchte noch ein paar Shoutouts verteilen, wenn ich die Leute schon mal aufgeschrieben habe. Isaiah Joe, ne, absolute Dreiermaschine von OKC. Die Kombination Alvarado-Nance, und zwar im Saisonverlauf, dann durch ein paar Verletzungen und so, ist es nicht mehr ganz so erfolgreich gewesen wie noch zu Beginn, aber trotzdem quasi auf jeden Alvarez Fall.
Alvarez oder was?
Alvarez, genau. Ja. Oder Navarado geht auch.
Navarro, ja.
Bruce Brown, natürlich auch ein wertvoller Bankspieler. Christian Wood, es ist nicht deine Schuld. Ist das Jason Kidds Schuld? Nein, es ist auch deine Schuld, du weißt schon. Ben Mathurin, Bogdan Bogdanovic, Naz Reid, gute Besserung an dieser Stelle.
Ja.
Und Grant Williams habe ich auch noch dahin geschrieben. Der ist jetzt nicht wirklich ein Kandidat für ganz oben, aber also zumal seine Rolle sich ja im Laufe der Saison auch so ein bisschen reduziert hat. Aber eigentlich ist das schon auch noch ein Typen, den man von der Bank extrem gut gebrauchen kann. Deswegen habe ich ihn noch mit aufgeschrieben. Aber das sind so die Leute, über die ich kurz nachgedacht habe. Aber wie gesagt, also am wichtigsten sind eigentlich die ersten 3 wahrscheinlich.
Bist du sicher, dass du nicht Patrick falsch geschrieben hast?
Ja. Hat der mehr als die Hälfte seiner Spiele von der Bank gemacht?
Nein.
Siehst du mal. Dann habe ich ihn auf keinen Fall falsch geschrieben.
Am Anfang. Aber ja. Nee, ja, stimmt. Wie gesagt, Coby White.
Coby White in letzter Zeit wirklich. Ja, was ist mit Caruso eigentlich? Den könnte man natürlich auch noch.
Caruso könnte man mit reinnehmen, weil Caruso ja eigentlich quasi Williams spiegelt.
Sozusagen. Ja, so ein bisschen.
Deshalb, also hat er quasi seine Starterrolle dann übernommen.
Caruso also, findet bei mir später auch noch Erwähnung.
Bei mir auch natürlich, sehr klar. Sehr beim Coach of the Year. Nein, Caruso können wir auch nicht. Aber, nee, aber ich will kurz einen Shoutout an Coby White tatsächlich loswerden, weil er halt so wie der sich jetzt im Laufe der Saison entwickelt hat, ist schon und damit halt einfach ein sehr explosiver Bankspieler geworden ist und Sixth Man geworden ist, der dir Scoring bringt, der sein Ballhandling verbessert hat, der sein Playmaking verbessert hat, der seine Defense verbessert hat. Also Vertragsverlängerung, mittlerweile hoffentlich tatsächlich. Es war ja doch immer so das Ding, boah, vielleicht kann man Coby White irgendwie einmal pro Ding muss es kommen, traden, weil irgendwie jemand noch was in ihm sieht und bis jetzt in Chicago klappt es nicht so, wie es ja oft so bei jungen Spielern ist. Mittlerweile würde ich aber tatsächlich eine Verlängerung favorisieren. Deshalb, ja.
Siehst du mal, Shoutout Coby.
Shoutout Coby. Und damit zum Coach of the Year. Da habe ich, einfach weil wir seit Wochen drüber reden, das ist die beste Story der Saison, ist das eins der wenigen konstant guten Teams im Westen, die Sacramento Kings, Mike Brown.
Ja, ist auch meine Nummer eins.
Weil da ist schon, also es geht ja nicht nur darum, dass die Kings jetzt einfach gut sind, es geht ja darum, wie sie spielen, was sie da auch für eine diese berühmte Mentalität, die er implementiert hat, die Art und Weise, also was, also das alles so umzukrempeln und sicher, klar, Sabonis spielt eine Rolle und dass sie jetzt halt einfach fähige Basketballspieler haben, spielt eine Rolle, aber wie er es quasi einsetzt, wie er mit Keegan Murray einen Rookie integriert, was sie für eine Offense spielen, das ist ja echt viel Mike Brown und sein Staff und deshalb finde ich eigentlich die beeindruckendste Coaching-Leistung.
Sehe ich ganz genauso. Und ich finde auch in diesem Jahr ist es mal nicht so, dass man irgendwie für 10 verschiedene Kandidaten einen super Case machen kann, sondern in dem Fall ist es für mich auch relativ deutlich sogar. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass die gesamte Western Conference eigentlich ihren Erwartungen hinterherläuft, außer halt Sacramento, Denver und Memphis vielleicht so von der Bilanz her, aber alle anderen, ja gut, OKC kannst du noch, aber so von den Teams, die man jetzt stark erwartet hatte, sind halt einfach ganz viele dabei, die enttäuschen. Und auch so von Coaches, die man sonst für sehr gut hält. Und das ist im Osten ja auch teilweise der Fall. Also ich halte Eric Spoelstra immer noch für wahrscheinlich den besten Coach der Liga, aber sein Team hat in dieser Saison eher nicht überperformt, sondern eher unterperformt. Und deswegen für mich jetzt kein Top-Kandidat. Und bei Nick Nurse spricht ja mittlerweile sogar einiges dafür, dass er nach der Saison weg ist in Toronto. Und auch das ist in dieser Saison auf jeden Fall eher eine Enttäuschung. Und insofern ist das Feld an Kandidaten einfach ein bisschen kleiner, würde ich sagen. Und Mike Brown hat mit dem Job, den er dort gemacht hat in Sacramento, auf jeden Fall, das finde ich verdient. Also für mich auch eigentlich klar die Nummer eins.
Hättest du noch, wie siehst du jetzt Masula zum Beispiel, so als Rookie-Coach? Oder ist da das Team, dass er coachen darf, einfach zu gut. Plus gibt es dann so teilweise auch noch, ich meine, Bill Simmons regt sich ja gerne mit Joe Mazzulla und seinen Entscheidungen auf und sein Timeout-Management etc.
Ich finde, Mazzulla hat es insgesamt auf jeden Fall gut gemacht. Ich finde, also man kann ihn auch irgendwie so auf den Ballot packen, aber ich finde es bisher noch nicht so leicht, ihn jetzt irgendwie final zu bewerten, weil es hat sich einfach innerhalb dieser Saison jetzt nicht super viel verändert zu vorher, was ja einerseits auch für ihn spricht. Aber es ist jetzt auch, finde ich, bisher nicht so leicht, irgendwie seine Handschrift irgendwie groß zu erkennen. Weil letztendlich, das war schon ein sehr, sehr gutes Team, was halt einfach viel von dem, was die letzte Saison schon in der zweiten Saisonhälfte auf einem sehr hohen Niveau gemacht haben, das halt fortgeführt haben. Ja. Und klar, es gab Wackler, es gab auch, also ich meine, dieses Thema mit den, dass er keine Auszeiten nimmt und so, das kann einen in dem Moment, glaube ich, auch schon mal verwirren und der Umgang mit Derek White kann einen auch teilweise verwirren, also hat mich auch verwirrt, aber final bewerten oder nicht final, aber also etwas besser bewerten kann ich seinen Coaching-Job sowieso erst in den Playoffs, also das ist halt momentan einfach, finde ich noch nicht so, er hat jetzt halt einfach ein sehr gutes Team übernommen, hat auf jeden Fall seinen Beitrag dazu geleistet, dass aus diesem sehr guten Team also nichts anderes geworden ist, sondern immer noch ein sehr gutes Team, das halt einfach geblieben ist. Aber normalerweise wird halt bei dem Award eher darauf geschaut, wer hat denn irgendwie eine große Veränderung mitgebracht oder so. Oder wer hat die Erwartungen übertroffen oder so. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass das bei den Celtics oder bei Joe Mazzulla irgendwie richtig krass der Fall ist, dass da irgendwelche Erwartungen übertroffen oder auch untertroffen wurden. Da würde ich eher sagen, da kann man so Leuten wie Mark Daniels oder Will Hardy noch einen Shoutout geben. Ich finde auch Jacques Vaughn tatsächlich, der natürlich echt auch nicht den leichtesten Job hatte, also weil er sich auch mehrfach verändert hat im Laufe der Spielzeit. Aber ich finde, so die kann man noch erwähnen, JB Bickerstaff würde nicht auch auf einen Ballot gehören. Klar, Thibodeau auch, nachdem sie ihn letzte Saison schon wieder mit Mistgabeln vom Hof jagen wollten. Ja. Ist dieses Jahr nicht der Fall.
Ja, und Mike Malone kannst du ja im Prinzip...
Er möchte Michael Malone genannt werden.
Entschuldigung. Ja, du hast vollkommen recht. Entschuldigung, Mr. Malone. Michael Malone. Vollkommen zu Recht. Kannst du auch mit draufnehmen. Natürlich. Theoretisch.
Ja.
Weil, ich meine, ja...
Ja, Taylor Jenkins kannst du auch hinschreiben.
Taylor Jenkins, ja, genau. Jenkins wollte ich sagen, ich meine... Klar, Offense immer so ein bisschen Fragezeichen bei Memphis und ich meine, du spielst nicht jede Woche gegen die Bulls oder jeden Tag gegen die Bulls, das ist natürlich dann auch ein bisschen einfacher. Gerade wenn du im Westen spielst, dann hast du weniger Spiele, aber so grundsätzlich, also mit diesem ganzen Auf und Ab und dann hast du jetzt die Morant-Geschichte und gerade nach dieser Morant-Geschichte läuft es dann eigentlich nochmal, also raufen sie sich wieder zusammen und so und haben dann und starten dann diesen Run und fangen sich dann im Endeffekt, weil sie ja vorher eigentlich schon ein bisschen am Taumeln waren.
Ja.
Kann es auch nehmen, aber ja. Lass weiterziehen.
Yes.
Wohin?
Sollen wir Depoy machen?
Kommen wir. War Memphis eine gute Überleitung für Depoy bei dir? Oder?
Meine Nummer 2 spielt in Memphis.
Ah, okay. Meine auch.
Nummer 3 und 5 spielen in Milwaukee.
Nummer 3 und 5 spielen in Milwaukee, okay.
Nummer 4 spielt in Miami.
Okay.
Und Nummer 1? Das ist ein Trommelwirbel. Cleveland.
Ha! Darius Garland.
Caris LeVert ist es geworden. Nein, Evan Mobley.
Evan Mobley ist deine Nummer 1, krass, okay.
Ja, ich habe eine Weile mit mir gerungen, weil normalerweise Leute in ihrem zweiten Jahr jetzt noch nicht solche Awards gewinnen. Aber wer macht denn irgendwie wer hat einen komplizierteren Job in der Defense und wer macht es so gut? Ich finde, also gerade so dieses Argument, dass er in unterschiedlichen Rollen einfach ein unfassbar guter Verteidiger ist und irgendwie alles abdecken kann, spricht irgendwie für ihn. Also gerade, ich meine, so der Betting-Favorite ist ja Brook Lopez zum Beispiel. Mhm. Und ich finde es voll in Ordnung, Brook Lopez irgendwie weit oben zu haben, weil ich finde, er ist der beste Drop-Verteidiger der Liga. Er macht das überragend, so seine Rim-Protection-Werte sind unfassbar gut. Alles keine Frage. Aber er hat, also letztendlich ist er immer noch defensiv ein Spezialist. Und Evan Mobley ist halt einer, der defensiv halt alles machen kann und der innerhalb eines Spiels irgendwie auf dem Flügel den besten Spieler verteidigen kann, der in der Mitte der Zone stehen kann, der dein Rim-Protector sein kann, der permanent auf irgendwelche Leute switcht, der roamen kann, wenn ein anderer Big neben ihm auf dem Feld steht, der aber auch der alleinige Big sein kann. Und das ist halt etwas, das bringt halt in der Form eigentlich nur Jaren Jackson noch ein bisschen mit. Oder, also nicht nur ein bisschen, aber
der foult halt zu gern.
Genau, der foult halt relativ gerne, ist trotzdem bei mir die Nummer 2, weil ich finde, in den Minuten, die er spielt, hat er einen unfassbar großen Einfluss auf jeden Fall auf die Defense. Aber Mobley ist halt der beste Verteidiger der zweitbesten Defense der Liga und ich glaube, die sind irgendwie 0,1 Punkt schlechter als die beste Defense der Liga. Also ist jetzt nicht wirklich nennenswert. Ich finde dieser Fakt, dass er halt einfach in allen möglichen verschiedenen Rollen so gut sein kann, spricht dann irgendwie für ihn. Und finde es auch extrem spannend, wo das für ihn noch hingehen kann, weil er halt einfach jetzt schon auf so einem krassen Level verteidigt, wo er körperlich noch nicht... Der ist ja noch nicht quasi ausgereift, weißt du? Also der wird ja noch kräftiger werden und so. Und dann ist er in manchen Facetten vielleicht sogar noch besser. Aber jetzt schon ist das, wie gesagt, für mich so der wertvollste Verteidiger der Liga.
Finde ich einen interessanten Ansatz. Also gerade dieses Ding, diese Vielseitigkeit, die du ansprichst. Also, dass er eben nicht auf eine Art des Verteidigens irgendwie festgelegt ist. Und ich muss sagen, Micha, Brook Lopez, also wie du sagst, bester Dropverteidiger und in Rim Protection, hat mich, wie er es macht, hat mich halt beeindruckt, weil jetzt halt Rim Protection bei ihm ja finde ich nicht so dieses Ding ist, okay, er ist halt lang und nimmt seine Arme hoch, sondern die Art und Weise, wie er sich positioniert, wie er sein Timing, wenn er aushilft, das finde ich schon, ich weiß nicht, war auch ein Spiel zum Beispiel in Sacramento, wie schwer er Sabonis immer gemacht hat, auch wenn er nicht im direkten Duell, aber wenn er ausgeholfen hat, wenn die Defense ins Rotieren gekommen ist, oder generell den Kings, aber Sabonis auch, am Ring zu scoren, einfach durch seine Präsenz und durch die Art und Weise eben, wie er diese Präsenz und diese Länge nutzt, ist für mich sehr, sehr, also im Verlauf der Saison ist mir immer wieder aufgefallen. Mag auch sein, dass mir andere Dinge vielleicht einfach auch nicht so auffallen.
Nee, er fällt defensiv ja auch absolut auf. Also
und deshalb habe ich, und ich finde halt irgendwie, er macht es halt auch schon konstant. Das ist auch so ein bisschen Ding, also dieses Jahr vielleicht noch besser als vorher, aber irgendwie, deswegen habe ich ihn auf 1. Du hast mich aber ein bisschen ins Nachdenken gebracht, zumal man ja auch echt sagen muss, du hast ja schon gesagt, du hast die Nummer 5 auch, deine Nummer 5 kommt auch aus Milwaukee.
Wollte ich dich jetzt nämlich noch fragen. Wie viel beste Verteidiger der Bucks ist Brook Lopez eigentlich?
Genau, und es gibt in der Starting Five ja dann noch jemanden. Also ich weiß ja nicht, ob du jetzt Giannis oder Holiday an 5 hast. Ich würde auf Giannis tippen.
Nope, Holiday. Nein?
Holiday, okay. Dann ist vielleicht Giannis an 6 oder so, weiß ich nicht.
Aber auf jeden Fall auch in der Top 10.
Genau, also du hast eigentlich 3 potenzielle All-Defensive-First-Teamer in deiner Starting Five.
Genau.
Also du kannst quasi 3/5, die Bucks können 3/5 des All-Defensive-First-Teams stellen und die wenigsten fühlten sich da jetzt auf den Chips getreten. Deshalb ist es vielleicht so ein Ding. Und Mobley ist natürlich, also klar, Allen bringt Rim Protection, aber er hat halt 2 Guards vor sich, die jetzt nicht zwingend als Defensivspezialisten gelten. Und was die ganze Geschichte sicherlich für ihn nochmal komplizierter macht. Und wenn man so drüber nachdenkt, ja, ist durchaus möglich. Gerade wenn man bei Jackson mit einbezieht, dass er es ja ähnlich, dass er vielleicht einen ähnlichen Aufgabenbereich hat. Vielleicht ein besserer Rim-Protector ist, gleichzeitig aber halt immer diese Foul-Probleme hat. So. Und dann, vielleicht kann man Mobley an eins setzen. Und wie gesagt, kommt vielleicht auch da, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Bucks als Cavs gesehen habe und dadurch ist es ja auch mal so ein Ding, es ist ja dann irgendwie auch alles über den Verlauf der Saison ein bisschen selektiv, gerade bei mir, wie viele Spiele ich dann von den jeweiligen Teams sehen kann und so. Deshalb ja, ist mir Lopez ein bisschen mehr aufgefallen, deswegen hatte ich Lopez. Also wie gesagt, es hat mich ja teilweise sehr beeindruckt, dass es halt nicht so dieses Ding ist, okay, das ist halt ein großer Dude, deswegen ist es schwer, gegen den am Ring zu scoren, sondern es ist halt, da ist halt sehr, sehr viel, er macht halt das an Skill wett, was Giannis offensiv fehlt. So, das ist halt eigentlich ganz gut.
Ja, absolut. Also ich finde, so die Bucks-Team-Defense ist halt einfach unfassbar gut. Ja. Und also ich finde, Lopez hat deswegen auch das perfekte Konstrukt um ihn herum, um das seine stimmt. Stärken bestmöglich einzusetzen. Aber trotzdem macht er das halt auch einfach unfassbar gut. Also es wäre jetzt auch Quatsch, dann zu sagen, das ist ja ein bisschen wie beim MVP, wenn der halt gute Mitspieler hat, zu sagen, ja gut, aber dann kann er ja gar nicht so wertvoll sein, weil das wird ja auch davon getragen. Ja, genau. Das ist, finde ich, bei Lopez jetzt nicht unbedingt der Fall, aber gleichzeitig denke ich mir halt schon, Mobley kannst du in jedes Team der Welt reinsetzen und er ist dort ein krass positiver Einfluss auf die Defense, weil er halt einfach so viel Verschiedenes machen kann. Und bei Lopez, der muss halt also eigentlich schon Drop spielen, mehr oder weniger. Und natürlich profitiert er auch sehr davon, dass er den besten Guard-Verteidiger der Liga in seinem Team hat, plus noch Javon Carter, der auch nicht so schlecht ist. Ja. Dazu halt den athletischen Überfreak und Helikopter in Giannis, der halt auch permanent von überall Leute einschüchtern kann, noch zusätzlich. Und der dir natürlich bei deinem Job auch noch irgendwie mithilft. Und das ist alles nicht etwas, was jetzt ihm irgendwie Minuspunkte einbringt. Aber ich denke, also für mich geht es mehr darum zu sagen, das, was Mobley macht, beeindruckt mich persönlich einfach noch mehr, weil es irgendwie innerhalb eines Spiels oder teilweise eines Viertels kann der halt 8 verschiedene Rollen übernehmen. Und das kann, glaube ich, so, das kann Bam, glaube ich, noch. Deswegen ist er bei mir auch auf Platz 4. Und also Jaren kann auf jeden Fall auch einiges davon, aber also ich glaube, dass jemand das wirklich schon so konstant macht, da springt mir Mobley einfach immer noch am meisten ins Auge. Eine Frage hätte ich noch.
Ja.
Hast du über Anthony Davis nachgedacht?
Ehrlich gesagt nicht, weil ich irgendwie, also wir haben beim Third Team oder beziehungsweise wir haben bei den All-NBA-Teams letztes Jahr, letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen und im Endeffekt fällt Davis bei mir aufgrund der Verletzungszeiten so ein bisschen raus, weil Jackson ja auch eine Zeit lang raus war. Aber irgendwie
Davis hat mehr Minuten gespielt als Jaren. Das hat mich schockiert, als ich es
genau.
gesehen habe, aber ist so.
Und deshalb, aber das ist halt, genau, das ist jetzt, deswegen ist es kein Grund gegen Davis, sondern es ist der Grund, weshalb Davis bei mir nicht so präsent ist, tatsächlich. Ich glaube, es ist auch so diese Wahrnehmung, ja, der spielt ja eh nie, wobei es gar nicht stimmt. Meine letzte Zeit, die letzten, ja, eigentlich seit der LeBron-Verletzung, ist er halt einfach wieder biestig unterwegs. Also,
ja.
muss man ganz klar so sagen. Und wenn er verteidigt, ist es halt schon eklig.
Ja. Also ich hatte mir das dann auch nochmal angeguckt, also gerade im Vergleich mit Jackson, so in den Minuten, die Davis spielt, erlauben die Lakers 110,9 Punkte pro 100 Ballbesitzen. Das wäre minimal besser als die beste Defense der NBA, Stand jetzt, aber das kannst du natürlich bei jedem der anderen Kandidaten auch so machen. Also bei Jaren Jackson zum Beispiel ist es nochmal deutlich besser und so. Insofern, er hat es jetzt bei mir auch nicht ganz reingeschafft, aber so wie der jetzt auch über die letzten Wochen wieder gespielt hat, muss ich sagen, bei den All-NBA-Teams komme ich dann doch wieder nicht um ihn herum. Aber ja. Beim Defensive Player of the Year hat er es nicht in die Top 5 geschafft. Nicht ganz. War aber nicht so weit weg. Also Top 10 hätte ich ihn schon.
Wer bei dir in einem der beiden Defensive-Teams? Oder wer ist es aufgrund der...
Nee, weil er Center spielt.
Der und Struktur
da ist dann, also genau. Lopez und läuft da ja auch noch rum.
Ja.
Aber lass uns die All-Defensive-Teams dann vielleicht einfach kurz machen, oder?
Ja.
Also im First Team hätte ich Drew natürlich,
ja.
Derek White, hätte ich OG Anunoby und Evan Mobley auf den Forward Positioneth und dann Jaren Jackson. Second Team Guards fand ich interessant, aber es würde dich sehr erfreuen, dass ich da Alex Caruso stehen habe.
Recht.
Beim zweiten Guard bin ich mir wirklich nicht so ganz sicher. Ich habe aber Emmanuel Quickley hingeschrieben.
Okay.
Da kannst du mir gerne helfen und sagen, wer da stattdessen stehen soll.
Ich habe ehrlich gesagt, ich habe mich bei den Guards auch genauso schwer getan. Ich hatte tatsächlich ein bisschen geschummelt und hatte Anunoby ins Second Team gepackt.
Und, als Guard dann, oder als
Guard,
was?
Ja, aber es ist
das ist wirklich Hardcore-Schummeln.
Das ist Hardcore-Schummeln, das kannst du eigentlich bringen. Nee, finde ich auch mittlerweile, wenn ich so drüber nachdenke, finde ich das auch als
Alter. Das ist ja fast schon frivol.
Ja, finde ich das nicht in Ordnung.
Ist gar nicht mehr so einfach, ne? Also ich hatte noch kurz über Caldwell Pope nachgedacht, aber ist für mich jetzt defensiv auch nicht ich würde schon sagen, dass er ein Guard ist, aber ich finde, er sticht nicht so krass heraus, dass man es jetzt irgendwie glaubhaft verargumentieren könnte.
Um noch einen von den Bucks mit reinzubringen?
Ja, ich glaube, 3 Bucks sind für mich die Grenze. Irgendwann reicht es auch mit denen. Ich meine, die Anthony Melton hatte ich auch noch kurz überlegt, aber eigentlich auch nicht richtig doll. Also ich finde da, Quickley hat mich da schon ein bisschen mehr beeindruckt.
Ich habe zu wenig Hawks gesehen, um jetzt Murray wirklich einschätzen zu können. Dieses Jahr. Potenziell natürlich schon mit rein, aber...
Ja. Ja, überzeugt mich alles nicht wahnsinnig doll. Ja. Aber über Murray kann ich nochmal nachdenken.
Ja, dann ist Quickley doch ziemlich gut eigentlich.
Dann lassen wir ihn da erstmal stehen. Ja. Und dann von den letzten 3 Positionen, also Giannis und Lopez und Jaden McDaniels habe ich noch als letzten Forward mit reingenommen.
Du hast quasi, sag mal kurz deine, du hast Holiday, White, Anunoby, Moby und Jackson im First.
Jo.
White, Quickley.
Nee, Caruso, Quickley.
Caruso, Quickley, Entschuldigung. Ich habe nämlich White im Second und Caruso im First, aber war ein bisschen Homer-Ding.
Ja, das kann man wohl sagen.
aber Caruso ist, also als Guard-Verteidiger, Point-of-Attack-Defender, Screen-Navigator ist er schon brutal.
Er ist sehr gut.
Und die Bulls haben noch dazu eine brutale Defense seit Wochen.
Wenn die Celtics auch über die ganze Saison.
Ja, aber nicht so gut. Gab es da nicht Momente, in denen man sich gefragt hat, wo ist dieses Bollwerk der letzten Saison
hin? Also, Maximilian, ne? Boston hat die 4. beste Defense der Liga, Chicago hat die 5. beste Defense der Liga.
Ja, das liegt aber vielleicht an den Mitspielern von Caruso und nicht an Caruso. Hm?
Das behauptest du jetzt.
Naja.
Habe ich nicht gesagt.
Naja,
ich bin großer
also ganz Vooch-Fan. Also ganz kurz, wenn du natürlich.
Ich finde es nicht okay, dass du Vooch immer wieder so runter machst.
Nein, aber ich mache Vooch ja nicht runter. Ich stelle nur mal in Raum, dass ein Lineup aus, jetzt sagen wir mal White, Tatum, Brown, Horford, Williams oder vielleicht auch noch Smart dazu, statt Williams, wenn Williams mal wieder verletzt ist.
Hallo?
Defensiv etwas potenter ist als ein Lineup aus Beverly, Caruso, Levine, DeRozan und Vooch.
Hä, wieso das denn?
Ich stelle es zur Diskussion, ob das so sein könnte.
Hey, keine Ahnung, was du meinst.
Also, aber das vielleicht zu einer anderen Zeit. Nein, ich sage, es ist tatsächlich wahrscheinlich, es ist dann wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen so ein Homer-Ding. Aber dann hast du Caruso, Quickly,
dann? McDaniels, Giannis und Lopez.
Okay, das heißt, du hast Bam dann gar nicht drin, als Center quasi.
Nee, weil halt weil also von meiner Top 3 sind halt zwei Spieler einfach Center. Ja. Dann ist es schwer für Bam. Und da er halt diese Saison 100% auf Center gespielt hat eigentlich, fände ich es jetzt auch bescheuert, ihn dann zum Forward zu machen und da noch irgendwie reinzuzwängen.
Das stimmt.
Genauso aber wie mit Anthony Davis. Also den hätte man sonst vielleicht auch noch sogar vor McDaniels setzen können oder man hätte schummeln können und McDaniels zum zweiten Guard machen können oder so. Der aber auch leider kein Guard ist, ne? Sonst würde ich das ja gerne machen, aber das ist halt Quatsch.
Ja. Nee, also, aber dann würde ich so unterschreiben. Also McDaniels, Giannis und dann bei mir ist es halt dadurch, dass Lopez ja quasi mein Favorit auf den Defensive Player of the Year war, ist Lopez halt bei mir im First Team und Jackson im Second Team.
Ja, klingt doch auch solide. Ja. Ich habe gerade nochmal geguckt. Also Jaden McDaniels hat 2% seiner Minuten auf Shooting Guard verbracht, laut Basketball Reference. Dann ist kein Problem.
Ist also okay. Soll ja auch die, ne? Alles mit einbeziehen.
Ja. Auch hier wäre es eigentlich nicht verkehrt, Positionen wegzulassen. Aber naja, anderes Thema.
Genau. Womit uns noch fehlen der Rookie und der Most Improved Player.
Genau. Und der Jerry West Clutch Player of the Year. Ja, richtig. Nicht zu vergessen.
Aber der ist ja, der steht
ja schon
bei Fox im Wohnzimmer, oder?
Also ja, ich glaube auch. Das war auf jeden Fall klar. Und beim Executive habe ich auch nur zwei Namen. Und das ist sowieso egal, weil die Executives das ja gegenseitig wählen. Das ist ja nicht auf dem normalen Ballot. Und deswegen wird es wahrscheinlich nicht Danny Ainge, weil die Leute ihn nicht mögen. Ja. Sondern wahrscheinlich wird es Coby Altman, weil er Donny geholt hat.
Könnte gut sein, ja. Und damit das Team auch deutlich besser gemacht hat. Ich überlege jetzt gerade, ob ich... Ich wüsste jetzt auch nicht, wer da noch mit reinkommt. Das ist natürlich...
Präsident Brad, natürlich, weil er Präsident Malcolm Brogdon geholt hat.
Ja,
genau. Also ich meine, es gab halt einen richtig großen Move, der richtig gut funktioniert hat letzte Saison. Und das war halt Donovan Mitchell zu holen. Ja.
Executive ist immer so ein Ding.
Ja, weil es halt, also normalerweise, ein Team wird halt in der Regel nicht innerhalb von einer Offseason oder so gebaut, sondern meistens über ein paar Jahre. Also idealerweise.
Das wäre der Optimalfall. Und dann bist du, es gibt ja auch teilweise, dass dann quasi ein Executive oder ein Front Office belohnt wird, wenn sich dann der Erfolg einstellt. Also Grizzlies war ja, glaube ich, letztes Jahr, oder?
Ja.
Also war es ja quasi dieser Prozess, aber ja. Weil du Danny Ainge schon angesprochen hast, sollen wir MIP machen?
Ja.
Da habe ich nämlich für mich ziemlich klar eigentlich den Finisher.
Ich habe ihn auch auf Nummer 1.
Weil,
ich nehme es auch schon mal vorweg, ich habe Shay auch überhaupt nicht auf dem Ballot, weil ich irgendwie dieses Leute waren schon echt gut und sind jetzt noch ein bisschen oder noch ein ganzes Stück besser geworden. Ist auch beeindruckend, aber ich finde irgendwie das interessanter, wenn Leute ihre Rollen wirklich verändern durch Leistungssprünge oder auch dadurch, dass sie teilweise natürlich auch einfach anders eingesetzt werden und so, aber das trifft halt bei Markkanen auf jeden Fall zu. Der war letzte Saison ein vernünftiger Rollenspieler in Cleveland und ist in dieser Saison auch ein All-NBA-Kandidat einfach. Also absolut. Das ist einfach, finde ich, nochmal ein ziemlich, ziemlich krasser anderer Sprung.
Ja, und wie gesagt, also auch nach der Zeit. Also ich habe es ja letzte Woche beim All-NBA-Team auch schon gesagt. Also die Bulls hatten ja Probleme, einen Trade-Partner oder Interessenten für ihn zu finden, als es darum ging, dass er nicht verlängert wird. Dass sie ihn nicht halten wollen, so rum. Und ja, mittlerweile, also und dann ein Jahr Cleveland-Rollenspieler und jetzt halt in Utah tragend. Und was war dieser Rekord? Wie viel Dunks und wie viel Dreier in einer Saison hat er jetzt irgendwie gegen Brooklyn? Hat er irgendwie so ein erster Spieler mit
X Dunks? Also solche Sachen musst du dir aufschreiben. Da kannst du nicht davon ausgehen, dass ich das alles auswendig weiß.
Du bist doch mein Lexikon eigentlich.
Ja, ja.
Ja, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, auf jeden Fall hat er einen Rekord aufgestellt. Wäre jetzt nicht ausschlaggebend in dem Fall für mich, aber den Sprung finde ich, weil der Sprung halt auch überraschend kam einfach. Also bei Shay zum Beispiel, wenn du ihn ansprichst, finde ich auch, das klingt dann immer so, hey, da, aber der Sprung zum Star oder zum Superstar, ja. Aber irgendwie ist halt auch ein junger Spieler, der halt stetig besser geworden ist und dem man ja auch schon dieses Potenzial zugesprochen hatte in der Vergangenheit. Deshalb, ja.
Und er war einfach auch schon echt gut. Also er war letzte Saison noch kein All-NBA-Kandidat, das nicht, aber er war einfach schon sehr gut. Aber also welche Spieler hast du sonst noch da in der Top 5 stehen?
Ich habe Claxton noch mit drin.
Ja, ist auch bei mir.
Ich habe Bol Bol noch mit drin, aber da ist natürlich auch halt einfach mehr Spielzeit bekommen und ich habe tatsächlich nur 4 Spiele. Ich habe Shay mit reingenommen, aber an 4.
Okay, ja, die beiden habe ich nicht. Ich habe noch Quigley, Mikal Bridges, der also auch nicht erst seit dem Wechsel nach Brooklyn mehr gemacht hat, offensiv, als letztes Jahr. Ich finde, dass er insgesamt dafür defensiv ein kleines bisschen weniger abgeliefert hat als im Jahr davor, aber dafür offensiv halt einfach sich mehr getraut hat, auch mehr machen durfte und so, gerade so als Ballhändler. Und ich meine, seitdem er in Brooklyn ist, natürlich sowieso auch als Volume-Scorer einfach. Also ich finde, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein signifikanter Sprung. Und ich habe Kevin Huerter auch noch mit aufgeschrieben. Also da ist es vielleicht auch ein bisschen mehr noch eine Funktion von, dass er in Atlanta einfach sehr limitiert eingesetzt wurde und man halt einfach nicht alles sehen konnte, was er kann und was er irgendwie in der Offense irgendwie einbringen kann. Das war ja schon sehr, sehr reduziert. Also da war viel einfach irgendwie Spot-Up-Shooter und in Sacramento, also es lebt halt voll durch seine Bewegung. Damit bereichert er die Offense halt total. Wahrscheinlich konnte er das vorher auch schon, aber er zeigt es halt in dieser Saison und deswegen, ich sagen, irgendwie unten auf dem Zettel kann man ihn da auch mitpacken.
Ja, klingt plausibel. Bleiben noch die Rookies und das ist irgendwie nicht so mein Award, weil ich halt echt bei begrenzter Zeit die unteren Teams eher weniger verfolge, wo sich gute Rookies oder interessante Rookies irgendwie tummeln. Wir haben ja schon vor kurzem mal, wir hatten ja beim Patreon-Mailbag, übrigens patreon.com/Korpiger-Podcast, Korpiger mit. Der allerspätste Patreon-Shoutout aller Zeiten. Wir hatten vor kurzem schon den spätesten, aber jetzt der allerspätteste. Ja. Wir hatten vor kurzem im Mailbag, da ging es glaube ich schon darum, ob Banchero weiterhin Nummer 1 ist oder nicht.
Ich habe seitdem noch mal deutlich mehr darüber nachgedacht.
Ja, eben, das war jetzt gerade, darauf zielte meine Frage ab. Wie sieht's mittlerweile aus?
Ich weiß es doch auch nicht, um ehrlich zu sein. Also
hat sich das Nachdenken ja gelohnt.
Ja, so es gibt Faktoren, die für Banchero sprechen. Also Counting Stats natürlich, auch dieser Fakt, dass er von Tag 1 an eigentlich NBA-ready war und einfach ein 20-Punkte-Scorer war, auch insgesamt auf jeden Fall mehr Double-Teams gezogen hat als alle anderen Rookies zusammen wahrscheinlich. Und halt einfach ja von Tag 1 an jemand, der irgendwie gefürchtet und respektiert werden musste. Und ich finde, insofern hebt er sich schon auch ab von allen anderen Spielern im Jahrgang. Also das auf jeden Fall. Und gleichzeitig, wenn man sich dann so ein bisschen auch Effizienz anguckt und solche Sachen, dann kann man schon auch relativ easy ein Argument für Jalen Williams machen, der also seinem All-Star-Break sowieso einfach besser ist, muss man glaube ich sagen, also weil auch seine Rolle gewachsen ist und ich glaube jetzt seinem All-Star-Break macht er sogar auch mehr Punkte als Banchero und ist defensiv meiner Meinung nach besser einzuschätzen, macht und da, also er leistet halt einen sehr, sehr positiven Beitrag in einem guten Team, also er ist ein bisschen langsamer reingekommen in die Saison und insgesamt macht er auf jeden Fall weniger Punkte als Banchero, aber es ist halt ein bisschen, glaube ich, die Frage, wie man das definiert, weil ich glaube, so von A bis Z war also von Saisonanfang bis Saisonende war Banchero wahrscheinlich der beeindruckendste Rookie und auch der, wo man denkt, der hat wahrscheinlich das größte Potenzial. Mhm. Aber wenn es darum geht, wer jetzt gerade der beste Spieler ist und irgendwie der kompletteste Spieler ist, dann bin ich halt eher bei Jalen Williams.
Okay.
Und deswegen, da musst du mir das jetzt einfach mal sagen. Wie definiert man das denn jetzt am besten?
Ich finde, der Saisonstart sollte schon eine durchaus gewichtige Rolle spielen. Weil wenn es jemand schafft, über eine komplett von Anfang an ein guter bis sehr guter Spieler zu sein, dann ist es ja auch eine Leistung. Also das kann man bei einem Rookie nicht erwarten, aber umso mehr, finde ich, sollte das in die Bewertung mit einfließen. Also dass Banchero einfach sofort halt da war und sofort halt einen Impact hatte sozusagen. Und ich glaube jetzt nicht, das heißt ja auch Rookie of the Year, nicht Rookie of the Second Half of the Season oder so, um es mal ein bisschen plump zu formulieren. Deshalb finde ich, kann man schon, also wenn jemand dann in den letzten zwei Saisonmonaten überholt, der vielleicht, also es ist die Frage, wie man jetzt Williams am Anfang sieht, finde ich auch so ein bisschen. Also wie groß war der wie groß war der Abstand am Anfang von Banchero zu Williams und wie sehr hat sich es jetzt verschoben? Und wenn du aber über das ganze Jahr, wenn jetzt Banchero am Anfang ein gutes Stück entfernt war und einfach dann irgendwie selber so ein bisschen nachgelassen hat, Williams halt immer besser geworden ist und jetzt leicht überholt hat, dann finde ich, ist Banchero für mich dann, insgesamt wäre es für mich dann die erste Wahl sozusagen.
Ja, ich bin mir irgendwie auch nicht so sicher, weil ich finde, in der Wahrnehmung war das irgendwie über die ersten Monate ganz klar immer Banchero. Also ganz am Anfang gab es ja auch mal kurz noch Ben Mathurin, der ja auch als Scorer super reingekommen ist in die Saison, aber naja, auch da nicht, dass ich jetzt nicht wirklich nah dran war und auf jeden Fall abgebaut hat. Also so wie die Pacers insgesamt natürlich auch total abgebaut haben im Lauf der Saison, als sie zunehmend weniger auch Halliburton hatten. Aber wenn ich mir jetzt so den Statistikvergleich, da gucke ich ja jetzt auch nicht auf irgendwie die letzten paar Wochen, sondern eigentlich schon auch auf die gesamte Saison. Mhm. Und da ist es, also Banchero hat mehr Punkte und mehr Rebounds. Mhm. Aber wenn man jetzt so drauf guckt, okay, die Quoten sind viel besser bei Williams auf jeden Fall. Wenn man es auf 36 Minuten normiert, dann spielen beide eigentlich gleich viele Assists. Das Offensivrating von Williams ist viel besser. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass Williams mehr Rollenspieler ist und Banchero mehr erste Option. Und da sollte Williams auch effizienter sein. Auf jeden Fall. Das ist ja dann eigentlich auch zu erwarten.
Williams hat ja einen Star neben sich quasi, beziehungsweise jemanden, den wir quasi in die berühmte erweiterte MVP-Konversation oder in der berühmten erweiterten MVP-Konversation angesprochen haben. Also
Ja, und Paolo hat eine Usage-Rate von fast 28%, Jalen Williams bei 18%. Ne? Also eben. Ist halt einfach eine unterschiedliche Rolle. Deswegen habe ich jetzt am Ende auch Banchero auf die 1 gepackt. Mhm. Aber es ist irgendwie eine spannendere Frage, als ich gedacht hätte, um ehrlich zu sein. Also ich finde auch, dass man, wenn man jetzt sagt, so wer hat einen, also wenn man es mehr so definiert wie andere Awards, wo man ja schon häufig eher darauf schaut, ist nicht unbedingt, wer hat so die besten Counting-Sets, sondern wer hat einen positiven Einfluss auf Siege, dann würde ich sagen, das ist halt Jalen Williams. Also dann wäre er da meine Nummer 1. Aber da wir von Rookies sprechen, ja, finde ich okay, wenn es Paolo ist.
Okay. Und wen hast du noch auf dem Ballot? Keegan Murray?
Genau, Keegan Murray ist auf der 5. Wobei ich ihn, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, glaube ich, eher auf die 4 packe und Mathurin auf die 5 packe. Mhm. Und dann Walker Kessler habe ich auf 3. Der einfach defensiv schon echt ein Monstrum ist, muss man schon sagen. Und das darf ja auch mal zählen.
Das darf durchaus mal zählen, wenn wir schon von Counting Stats und so sprechen.
Die ganze Eben. Zeit, mal, ne?
So. Dann sind wir durch, beziehungsweise können da noch mal ganz kurz aufs All-NBA-Team schauen, auf unsere All-NBA-Teams schauen, würde ich sagen. Wir haben ja letzte Woche haben wir ja einen vorläufigen Endstand bekannt gegeben. Jetzt geben wir noch mal den nächsten vorläufigen Endstand bekannt. Also, ich würde sagen, ich glaube, also unser First Team mit Tatum, Giannis plus bei dir, Jokic bei mir im Beat, ne, vorher bleibt.
Ja.
Guard Curry bleibt.
Ja.
Und dann Shay oder Luca? Du bleibst bei Luca?
Ja, muss ja. Ich finde es nicht schön, aber.
Nee, ich glaube, ich packe jetzt Shay rein tatsächlich. Wir haben ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, weil es ja die Diskussion gab mit Curry, ob Curry jetzt zu wenig Spiele hat und so und ob. Deswegen Second Team. Also ich gehe jetzt mit Curry und Shay.
Irgendwie fühlt sich das auch für mich besser an.
Weil es ist auch halt insgesamt zu beschissen bei den Mavs. Also und klar, es ist irgendwie individuell das All-NBA-Team, aber irgendwie und Luca ist ja individuell, haben wir alles gesagt, aber irgendwie, ja, das tue ich vielleicht meistens auch zu leicht, kann auch sein. Aber.
Ja, es ist halt einfach alles ein bisschen anstrengend.
Ja. Ja, das kommt auf jeden Fall dazu. Wie nimmst du jetzt Dame wahr, der ja aus dem Verkehr gezogen wurde sozusagen vor kurzem, damit die Blazers Spiele verlieren oder halt gegen die Wolves gewinnen, kann natürlich auch sein, aber bleibt er für dich im Second Team oder rutscht er dadurch für dich runter hinter Mitchell zum Beispiel? Oder?
Ja, Mitchell macht jetzt passenderweise natürlich nur 40 Punkte Spiele. Ja, ne?
Genau.
Also der hat, glaube ich, schon gesehen, dass da noch was geht.
Ja.
Insgesamt würde ich aber trotzdem, glaube ich, eher mit Dame gehen, weil er halt trotzdem, also er kann ja letztendlich nicht so viel dafür, dass er jetzt halt nicht mehr spielt und seinen Status da nicht mehr verteidigen kann. Insgesamt würde ich trotzdem sagen, dass er schon, also offensiv auf jeden Fall der bessere Spieler ist. Defensiv finde ich Mitchell in dieser Saison klar besser. Also der hat sich auch auf jeden Fall so gesteigert, wie ich mir das erhofft hatte. Aber also Dame hat ja trotzdem 58 Spiele gemacht. Das ist immer noch eine Ecke mehr als viele von den anderen Kandidaten, über die wir gerade so bei den Forwards dann noch sprechen. Und insofern passt das, finde ich, wenn er im Second Team bleibt.
Also Dame und Shea bei dir dann?
Nee, ich hab mich ja jetzt an dich gehalten. Achso,
also bist auch du. Dame und Luca ist quasi Second Team.
Genau.
Jimmy Butler bleibt auch Second Team.
Ja, unbedingt.
Kevin Durant?
Irgendwie finde ich das doof. Weil er hat wirklich nicht viel gespielt, so insgesamt.
Deshalb?
Kawhi?
Deshalb Kawhi? War Kawhi in den Spielen, die er mehr gemacht hat, so viel besser, dass ich das für dich...
Nee, aber also, der war jetzt nicht viel, viel besser oder so, das kann man nicht
unbedingt sagen. Oder der besser ist der falsche, aber so gut, weil wer ist schon besser als Kevin Durant?
Ja, als Two-Way-Player manchmal Kawhi, ne?
Kommt schon manchmal.
Ich meine, er hat auch echt nicht viel gespielt. Das ist, da sind
und wir wieder. Hatte verständlicherweise keine Kritik oder so, irgendwas war da los, aber hatte Anlaufschwierigkeiten auch.
Ja, hatte auch Anlaufschwierigkeiten. Ich weiß es irgendwie. Ich fände es auch okay, wenn man Durant einfach gar nicht mit reinnimmt. Also einfach, weil er nicht gespielt hat. Ja, ja, du nicht, ich weiß.
Ja, aber wenn er gespielt hat, war er so gut. Ja, ich war irgendwo muss, aber es ist ja, er hat über die Hälfte gemacht. Bei wie viel ist er mittlerweile? Moment.
45 oder so? Also ich meine, im CBA wird ja jetzt festgehalten, dass du eigentlich mehr Spiele gemacht haben musst, um Award-eligible zu sein. Das ist zwar in dieser Saison, glaube ich, noch nicht die Regel, aber, nee, aber er wird halt die 50 nicht schaffen.
Du darfst ja mittlerweile auch in Gambling investieren.
Jetzt kommt das wieder mit dem Klimaschutz.
Ja. Finde ich auch ganz wichtig. Ganz wichtig, dass man das fördert. Aber er hat 45 Spiele bis jetzt. Das heißt, er wird kommen auf, also ich gehe jetzt mal davon aus, sollte er sich nicht wehtun, dass er einfach die letzten Spiele macht, weil so ein bisschen einspielen sollte man sich ja. Er hat noch 4 Spiele. Das heißt, er kommt auf 49.
Zu wenig.
Ja, für dich, aber wir sind ja, das neue CBA gilt ja noch nicht. Deswegen. My man, Kevin Durant.
Na gut.
Aber also du kannst, es ist ja okay, wenn du da, wir haben ja jetzt, es ist ja kein offizielles Korbjäger All-NBA-Team, es ist ja das Ole Freaks All-NBA-Team.
Ja, eben.
Deswegen ist es schon okay, wenn du.
Bei mir ist er, wenn dann im Third Team.
Okay. Ich meine, Kawhi kommt halt auf 52 Spiele.
Absolut.
Also es ist jetzt nicht so, dass Kawhi irgendwie hier der Iron Man war und Durant irgendwie die ganze Zeit die Füße hochgelegt hätte, sondern
50 ist die magische Zahl.
Aber ich meine, keine Ahnung, es ist ja nicht gesagt, dass Kawhi das schafft. Es ist ja nicht, ich meine, er hat jetzt 49.
Er kann jetzt jederzeit ausfallen.
Genau.
Die Uhr tickt.
Aber okay, du nimmst Ding, du nimmst Kawhi, ich nehme Durant und dann nimmst du Embiid, ich nehme Jokic. Richtig?
Korrekt.
Third Team, Mitchell.
Ja.
Zweiter Guardspot.
Habe ich immer noch Fox.
Passt.
Ich hatte überlegt, Booker noch drüber zu nehmen, weil Booker, wenn er gespielt hat, schon auch verdammt gut war in dieser Saison. Aber
Fox halt auch und er hat viel gespielt.
Ja. Und ist der Jerry West Clutch Player of the Century.
E-Band. Deshalb darf das auch honoriert werden. Dann LeBron.
Ja. Soll ich dich ärgern und hier jetzt Kevin Durant sagen?
Ja, kannst du ja.
Ja, ich glaube, ich sag Kevin Durant.
Ja, ich sag Kawhi Leonard. Und dann nimmst du jetzt, es ist ja schon durchgeklungen, fliegt Sabonis jetzt raus oder was für Davis?
Ich finde es echt ein bisschen kompliziert, weil für Sabonis spricht natürlich auch, dass er echt viel gespielt hat, obwohl er auch die zweite Saisonhälfte irgendwie komplett ich glaube, einer Daumenfraktur ja gespielt hat, ne? Also sowas, ja. Sich da wirklich durchgekämpft hat und Davis hat nur 52 Spiele gemacht, aber gleichzeitig, ich kann jetzt auch niemandem ernsthaft verklickern, dass Sabonis ein besserer Spieler ist als Davis, weißt du? Und also wenn wir sagen, dass Durant, der irgendwie 10 Spiele pro Saison macht, auf jeden Fall im All-NBA-Team stehen muss, statt Leuten, die 70 Spiele machen.
Warum
muss das dann nicht bei Anthony Davis
gehen? Deine Alternative war, ich sag's nochmal, Iron Man Kawhi Leonard. Also.
Ja, ich meine, also ist jetzt aber auch nicht so, dass du dann noch einen vehementen Case für Julius Randle gemacht hättest,
ja, oder? Nein, weil es halt doch irgendwie doch der bessere Spieler war. War
Julius Randle? Ja, genau, aber genau an dem Punkt bin ich jetzt mit Anthony Davis versus Sabonis auch.
Ja, ich verstehe dich. Aber ich kann man Sabonis wirklich rausnehmen? Ich weiß es nicht. Nach dem Jahr. Auch nachdem wir auch uns eigentlich einig waren, dass er so ein bisschen der MVP der Kings war, aber ist dann die Konkurrenz im First Team, im All-NBA-Team dann einfach zu groß. Also dass Fox quasi einfacher hat, einen Platz im Team zu bekommen.
Ich glaube irgendwie schon. Also ich meine, es gibt zwar auch eine krasse Guard-Konkurrenz, aber da gibt's halt auch 6 Plätze und für Bigs gibt's halt 3.
Ja.
Und es ist halt leider auch bei beiden ja so, dass sie halt nicht mehr irgendwie neben anderen Bigs gespielt haben, sondern eigentlich ihre komplette Zeit auf Center gebracht haben. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass die NBA das wieder möglich machen wird, dass man Davis irgendwie auch als Forward wählen kann oder so. Dann ist es vielleicht ein anderes Thema, aber also realistisch betrachtet ist es ja einfach nicht so.
Ja.
Sondern er ist ein Center und deswegen würde ich ihn da jetzt auch nicht irgendwo anders hinstellen. Ich glaube, es ist ja sogar mit Embiid auch schon wieder so ein Quatsch, dass man den auch als Forward wählen kann, dass er einfach nur hirnverbrannt ist.
Ja, warum auch nicht?
Und dadurch ist es dann, glaube ich, leider einfach so, dass Sabonis bei mir runterfällt. Also es fühlt sich nicht gut an, aber ist, glaube ich, so. Und ich meine auch bei Brook Lopez zum Beispiel, ne? Es gab auch schon Jahre, wo der mit seiner Saison Third Team Center hätte sein können.
Ja.
Aber in dieser Saison halt nicht. Es gibt mittlerweile wieder ziemlich viele, ziemlich gute Center, glaube ich.
Absolut. Über Bam haben wir noch gar nicht gesprochen. Also wir haben letzte Woche natürlich drüber gesprochen, aber heute nicht. Heute wird der nur angeglichen.
Auch Bam ist ein Mensch, der existiert,
ja. Ja, so ist es. Ich glaube. Ich meine, Davis ist der bessere Spieler, aber Sabonis hat ja auch als zentraler Bestandteil der Offense diese historisch gute Offense angeführt und halt die Kings auf Platz 3 geführt. Das ist so.
Ja.
Ich glaube, ich warte noch mal ab, was Davis, ob Davis noch schafft, die Lakers auf. Was noch passiert? Ich warte es einfach noch mal ab.
Okay, dann warten wir nächste Woche auf das Final All-NBA Update.
Genau.
Lass mir das auch offen. Wahrscheinlich mache ich dann noch einen Case für wen ganz anders.
Ja. Vielleicht überzeuge ich Kevin Durant auch noch, dass du ihm ein Second Team.
Nee, ich glaube, der Zug ist abgefahren.
Der ist abgefahren. Und wenn jetzt die letzte.
Du meinst bei mir einfach, der ist bei mir einfach raus.
Na gut. Wir sind auch raus jetzt, ne?
Ich glaube auch.
Ja, wir sind nämlich am Ende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns abonnieren wollen, weil ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr das ab sofort tun. Nicht ab sofort, eigentlich schon immer. Geht zu Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts. Habe ich jetzt nochmal gesagt Google Podcasts?
Ich glaube nicht.
Okay, dann habe ich alles richtig gemacht in dem Fall. Wenn ich
zweimal gesagt habe. Auch zu die YouTube.
Genau. YouTube geht auch, genau. Also, ne, schaut vorbei, wo ihr vorbeischauen wollt, vor allem, wo ihr reinhören wollt, weil da findet ihr uns. Und folgt uns natürlich gerne bei Twitter, folgt uns bei Instagram. Schaut bei Patreon vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, genießt euren Abend, euren Morgen. Und bis bald hoffentlich. Reingehauen.